ARD.
Am 8. April 2021 wurde die neue Auflage des Romans an der Grenze zwischen Litauen und Belarus vom belarussischen Zoll beschlagnahmt und konfisziert. Und dann hat eine besondere Kommission dieses Buch als extremistisch eingestuft. Seither ist das Buch in Belarus verboten. Weder ich noch mein Verleger wurden gerichtlich vorgeladen. Also dieser Roman ist wirklich eine traurige Prophezeiung. Es tut mir leid, aber es ist wirklich wahr.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Orte und Worte ist diesmal wieder über den Dächern Berlins. Hier hat sich Anne-Dore mit dem belarussischen Autor Alchjad Bacharewitsch verabredet. Und zwar im Rahmen unseres RBB-Kultursalons oben im Fernsehzentrum in Berlin-Charlottenburg in der RBB-Dachlounge. Und die ist im 14. Stock mit einem wunderbaren Ausblick über ganz Berlin. Und ich glaube, das passt ganz gut zu deinem Gast, oder Anne-Dore?
Ja, das passt total gut, weil Alchjad Bacharewitsch seit kurzer Zeit Berliner ist. Er lebt hier seit einigen Wochen mit seiner Frau, das ist die Lyrikerin Julia Timofejeva. Die beiden sind seit 5 Jahren im Exil in Belarus, wo sie herkommen. Da ist es zu gefährlich für die beiden, da sie sich immer wieder gegen das Lukaschenka-Regime zu Wort gemeldet haben. Und die waren zuerst in Österreich, in der Schweiz, zuletzt in Hamburg und jetzt sind sie eben in Berlin.
Und wie hat Ihnen der Ausblick gefallen?
Ja, das fand er super. Also er hat gesagt, er mag Berlin wirklich schon sehr, sehr lange. Das hat er im Gespräch auch nochmal ausführlicher erklärt, warum. Und er kriegt dieses Jahr ja auch noch den Preis zur europäischen Verständigung in Leipzig. Und dazu passt ja irgendwie auch diese Vogelperspektive von oben, weil das ist sozusagen ein Höhepunkt seiner schriftstellerischen Karriere. Er wird jetzt hier in Deutschland mehr und mehr wahrgenommen. Also in Belarus war er sehr erfolgreich, ist da bis heute sehr bekannt, sehr erfolgreich. Aber als Schriftsteller im Exil ist es natürlich nicht so leicht, dann anzuknüpfen. Und dieser Preis sorgt jetzt dafür, dass er eben mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Bacharewitsch bekommt den Preis für sein Buch Europas Hunde. Das ist letztes Jahr auf Deutsch erschienen. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, das ist ein wahnsinnig schwergewichtiges, dickes Buch, fast 800 Seiten, in 6 Teile geteilt. Jeder Teil für sich ist wie ein kürzerer Roman, die sind aber sehr kunstvoll verwoben, also durch Motive und Figuren, die auch immer wieder auftauchen. Es geht um Belarus, beziehungsweise um die Zukunft dieses Landes. Einige Teile spielen in Berlin, einige Teile spielen auch in der Zukunft. Also der ist wirklich ein ganz sprühender Erzähler, dieser Alchjad Bacharewitsch. Ich war sehr beeindruckt, sehr fantasievoll. Sehr politisch ist das Buch auch. Und besonders beeindruckend ist, dass er sich extra für dieses Buch eine eigene Sprache ausgedacht hat. Die heißt Balbuta und einige Passagen, also kürzere Passagen, in diesem Buch sind auf Balbuta geschrieben.
Wow, und wie versteht man das?
Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Es gibt hinten im Einband ein kleines Büchlein, das liegt bei, mit einer Grammatik und den wichtigsten Vokabeln von Balbuta. Man kann sich also diese Sprache erschließen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es macht total Spaß. Ich kann schon ein bisschen Balbuta. Auf Balbuta begrüßt man sich so: Bu Samo. Und das heißt, sei frei.
Okay, aber das Gespräch habt ihr jetzt hoffentlich nicht auf Balbuta geführt, oder?
Ich könnte das leider noch gar nicht. Dafür müsste ich mich noch sehr viel mehr in die Grammatik und in die Vokabellisten vertiefen. Aber Alchjad Bacharewitsch könnte das. Er spricht überhaupt beeindruckend viele Sprachen, also auch jenseits der eigenen Kunstsprache, die er geschaffen hat. Er hat aber netterweise für Orte und Worte mit mir Deutsch gesprochen.
Na dann, Bu Samoye. Also ich habe auch schon was gelernt. Anne-Dore und Alchjad Bacharewitsch in der RBB-Dachlounge über den Dächern Berlins im Gespräch über Europas Hunde.
Schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle hier sind und den Weg gefunden haben in unsere schöne Dachlounge hier im 14. Stock, ganz oben auf unserem Fernsehzentrum. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute einen sehr besonderen Gast bei uns haben, den Schriftsteller Alchjad Bacharewitsch. Herzlich willkommen. Herr Bacharewitsch, eigentlich muss man so einen Abend mit Ihnen ja beginnen mit Bu Samoye. Bu Samoye ist balbutanisch Und das ist die Begrüßungsformel in dieser Sprache und heißt so viel wie sei frei. Und es gibt sehr viel Bemerkenswertes in diesem Roman von Alhed Bacharewitsch, aber ich glaube, somit das Bemerkenswerteste ist, dass sich dieser Autor eine eigene Sprache ausgedacht hat für diesen Roman, nämlich Balbuta. Ganze Passagen in diesem Buch sind in der Kunstsprache Balbuta geschrieben, die Sie sich ausgedacht haben. Herr Bacharewitsch, meine erste Frage an Sie heute als Erfinder dieser Sprache. Wie gut sprechen Sie denn dieses Balbuta? Könnten wir dieses Gespräch auch auf Balbutanisch führen?
Guten Abend. Ich glaube, Thomas Weiler, der Übersetzer des Romans, spricht Balbuta viel besser als ich. Also es war Thomas Weilers Idee, dieses Heft zum Buch einzufügen. Und Thomas Weiler war total froh, als der Verleger des Buches, Leif Krainus, zugesagt hat. Thomas entwickelt diese Sprache weiter. Thomas erfindet neue Worte, neue Redewendungen. Also Thomas macht die Grammatik von Balbuta reicher und klüger. Also Thomas ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Figur für diese Sprache. Und ich bin nur ein kleiner Gott. Also wie jeder Gott sitze ich auf der Bühne und beantworte die Fragen. Und Thomas arbeitet weiter.
Ich war jedenfalls sehr beeindruckt von dieser Sprache, die wirklich eigene grammatikalische Regeln hat, bestimmte Endungen und so weiter. Das kann man in diesem kleinen Büchlein nachvollziehen. Wir steigen da heute auch noch ein bisschen tiefer ein. Aber klar ist jetzt schon, hier auf der Bühne sitzt nicht nur ein Autor, sondern auch ein Spracherfinder, ein Wortschöpfer. Und Sie haben natürlich noch viel mehr Rollen. Sie sind zum Beispiel Minsker, 1975 in Minsk geboren, Sie sind ein Exilant, Sie sind in Belarus ein verbotener Autor inzwischen. Seit einigen Jahren sind Ihre Bücher dort verboten. Und Sie sind Neuberliner und Sie sind dieses Jahr Preisträger des Preises zur europäischen Verständigung. In einem Monat wird dieser Preis in Leipzig verliehen. Und ich glaube, wir haben wirklich Glück, dass wir Herrn Bacharewitsch hier heute sitzen haben, bevor der ganze große Rummel losgeht, dass Sie heute noch ein bisschen Zeit und Ruhe für uns haben. Aber das Scheinwerferlicht ist schon da. Ne? Gestern war das Fernsehen da. Sie haben eben gesagt, beim Reinkommen, das ist jetzt richtig anstrengend. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert, seit bekannt ist, dass Sie diesen großen Preis bekommen?
Für mich bedeutet dieser Preis vor allem, dass vielleicht meine Unsichtbarkeit mit diesem Preis endet. Also unsere Literatur, unsere belarussische Literatur ist nicht so gut bekannt in Europa und in der Welt. Und ich hoffe, dieser Preis bringt etwas nicht nur für mich, sondern auch für die ganze belarussische Literatur, für meine Kolleginnen aus Belarus. Die belarussische Literatur ist wirklich eine sehr, sehr interessante Literatur. Ja, und ich habe in meinem Leben so viel geschrieben und leider ist nicht alles in Fremdsprachen übersetzt. Ich hoffe, vielleicht nach diesem Preis kommen weitere Anfragen. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich habe schon einen deutschen Preis, Erwin Piscator Preis 2021. Der Preis wurde in München verliehen. Aber Erwin Piscator Preis, also kennt jemand in diesem Saal diesen Preis? Ja. Erwin Piscator, ja, schon. Gut, ja.
Also es ist auf jeden Fall ein viel beachteter Preis mit auch großen Namen, die diesen Preis tragen. Zum Beispiel Omri Böhm, Maria Stepanova, Mascha Gessen, Karl Schlögl, Heinrich August Winkler. Das sind Preisträgerinnen und Preisträger, die diesen Preis bekommen haben. Und noch mal kurz zum Thema Berlin, Herr Bacharewitsch. Ich habe es ja eben schon gesagt, Sie sind Neuberliner. Sie sind seit vielen Jahren, seit 2020, soweit ich weiß, nicht mehr in Belarus. Sie sind zusammen mit Ihrer Frau, der Lyrikerin und Übersetzerin Julia Chimafieva, die ich an dieser Stelle auch herzlich begrüße. Schön, dass Sie heute auch dabei sind. Haben Sie Belarus verlassen im Jahr 2020, sind erstmal als Writers in Exile nach Graz gegangen. Wo haben Sie seither überall gelebt und wie kam es, dass Sie jetzt in Berlin gelandet sind?
Ja, nach der Einladung von der Stadt Graz haben wir jetzt mehr als 2 Jahre in Österreich gelebt. Dann war Chemnitz. Wir wohnten in einem Museum in Chemnitz, also 5 Wochen. im Gunzenhauser Museum in Chemnitz. Es war wie ein Stipendium. Dann war Australien. Ja, nach Australien waren wir in die Schweiz umgezogen. Ja, Zug in der Schweiz. Nach der Schweiz war Hamburg. Und jetzt sind wir in Berlin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und mein Dank geht an meine Frau. Meine Frau hat meinen Traum wirklich erfüllt. Ich träumte sehr lange davon, in Berlin zu leben. Und Julia hat dieses Jahr das Stipendium vom DAAD, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, bekommen. Das ist Berliner Künstlerprogramm. Und dank Julia sind wir jetzt da. Und wir wohnen in Charlottenburg, in einer schönen Wohnung in Charlottenburg. Und das ist wirklich toll, muss ich sagen. Ja.
Es gibt diesen schönen Satz, Augen auf bei der Partnerwahl. Aber warum haben Sie immer davon geträumt, nach Berlin zu ziehen? Also Sie haben schon sehr viele Bücher geschrieben. Sie haben gerade im Vorgespräch gesagt, Sie wissen gar nicht mehr genau, wie viele, etwa 25. Ein paar davon kenne ich. Und an einigen Stellen kommt auch Berlin vor, auch in diesem Buch kommt Berlin immer wieder vor. Was verbindet Sie mit dieser Stadt? Warum haben Sie davon geträumt, genau hier zu leben?
Ich habe Berlin mehrmals besucht, mit Julia und ohne Julia. Und hier leben unsere Freunde, unsere Bekannten. Hier leben unsere Verleger, hier leben die Journalisten, die uns manchmal zu den schönen, schönen Gesprächen einladen, wie heute zum Beispiel. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, so hoch zu sein. So hoch war ich noch nie in Berlin wie heute. Ja, diese Stadt ähnelt Minsk vielleicht. Ja, meine Heimatstadt Minsk und Berlin, sie sind wirklich ähnlich. Diese Straßen, diese Architektur, besonders im Osten Berlin und die Atmosphäre. Und hier habe ich meine Lieblingsorte und natürlich ist die Literatur schuldig, dass ich Berlin so liebe. Ja, Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin zum Beispiel. Ich habe dieses Buch gelesen, als ich, glaube ich, 20 Jahre alt war. Und dieses Buch ist wirklich beeindruckend und hat mich auch geprägt. Ja, Berlin ist meine Liebe. In Berlin fühle ich mich immer nicht wie ein Gast, sondern komischerweise ist es für mich immer wie eine Rückkehr. Wo lebe ich in Wirklichkeit? Das weiß ich nicht genau. Also Minsk ist meine Heimatstadt, aber gibt es überhaupt eine Heimat für solche Autoren wie wir, wie ich und wie Julia? Also ich bin total froh, hier zu sein und ich möchte hier bleiben.
Das nehmen wir hiermit zu Protokoll. Ja, wie schön, das zu hören, dass Sie sich hier so wohlfühlen, dass Sie sich hier fast zu Hause fühlen, so habe ich es jetzt gerade verstanden. Sie haben gerade von Lieblingsorten gesprochen. Was sind denn Lieblingsorte in Berlin, außer natürlich ab heute auch Studio 14?
Ich mag Moabit sehr, ich mag die Straße Alt-Moabit sehr, aber heute würde ich gerne erzählen, was mich jetzt im Winter 2025 so fasziniert. Ich jogge, ich versuche Rauchen aufzuhören und ich jogge jetzt jeden Morgen in unserer Gegend und das ist in der Nähe von Landwehrkanal und Caprivi-Brücke, Röntgenbrücke, Marschbrücke, Dovebrücke und jeden Morgen fühle ich mich glücklich, wenn ich Spree sehe und ich laufe so entlang im Fluss und ja, vielleicht heute gefällt mir dieser Ort am besten.
Das freut mich sehr. Fontane hat mal gesagt, vor Gott ist jeder Mensch ein Berliner. Da hat man noch nicht gegendert, er meinte bestimmt auch die Frauen. Dieses Buch, Europas Hunde, Herr Bacharewitsch, das hat mich schwer begeistert und das liegt jetzt nicht daran, dass es ein wirklich schweres Buch ist. Es ist wild, es ist verrückt, es ist sehr fantasievoll, es ist unterhaltsam, es ist deprimierend wie hoffnungsfroh gleichermaßen. Dieses Buch besteht aus 6 Teilen, die man eigentlich jeden für sich lesen kann, aber es ist schön, sie alle hintereinander zu lesen, denn sie sind sehr kunstvoll miteinander verknüpft, spielen immer wieder mit Motiven, die auftauchen, Figuren, die auftauchen. Sie erzählen in diesem Buch von einem Land in Europa, von Belarus. Sie erzählen von der Gegenwart, sie erzählen bis in die Zukunft hinein. Und das ist für mich tatsächlich ein Buch, dass sich in diesen Zeiten, muss ich wirklich sagen, wenn man sich so umschaut, was so passiert, politisch und gesellschaftlich, dass ich gerne hochhalten möchte gegen jede Form von Radikalisierungen, gegen Autokratien und gegen Unfreiheiten. Denn dieses Buch hat als zentrales Thema wirklich die Freiheit. So habe ich es gelesen. Verknüpft unter anderem mit der Frage, inwiefern es freie Sprachen gibt, inwiefern wir Freiheit in der Sprache erreichen können. Und dazu passt vielleicht unser erster Leseausschnitt, den wir heute hören. Wir hören jetzt den Anfang des ersten Kapitels, des ersten Teils. Wir sind leicht wie Papier, heißt dieser erste Teil. Und dass Sprachen in diesem Buch eine wichtige Rolle spielen, das lässt sich unschwer erkennen an dem Auszug, den Sie jetzt lesen werden.
Wie sie mich anödet, eure belarussische Sprache. Wer wüsste es zu sagen? Und wer wüsste zu sagen, mit welcher Wonne ich das schreibe? Öde, öde, Verödung, Verblödung. Zuwider ist sie mir, weg mit dir, Sprache, ksch, jetzt ist Schluss mit lustig. Mit dir kann man nicht reich werden, nicht morden, nicht spielen, dich kann man nicht vergessen. Wie eine Fremde im Bahnhofsnebel, Entführerin kurz unbeaufsichtiger Kinder, bist du eines Tages aus dem Nichts aufgetaucht, hast mich an deiner Hand mitgenommen in die vollgespuckte Unterführung mit ihren trüben Glasvitrinen, verfrorenen Tauben und Losverkäufern. Und ich wollte mich immer wieder umdrehen nach den Koffern, die da noch standen, grundsolide, zukunftsprall, herrenlos. Du hast mich getrennt von meinen Lieben, hast mich gezwungen, mir ein Volk einzubilden, durchsichtig, fluchtig, nichtig. Jahr um Jahr sind wir beide durch die Welt gezogen, haben genächtigt an schäbigen Städten, in Fliegenmilchdörfern, Bibliotheken, verlassenen Schlössern, in halbseidenen Herbergen, wie es sich fügte. Du hast mir chinesisches Billigspielzeug gekauft und mich genährt, bis ich groß war. Du hast mich leise sprechen und schnell denken gelehrt. Tagsüber ließt du mich auf den Straßen betteln. Nachts aber verhießt du mir ein Königreich. Und hierhin hast du mich schließlich gebracht, in diese räudige, gleichsam verräucherte Einraumbutze. In diesem Haus mit Gedenktafel in der Stadt M, in Zeiten allgemeiner Verdüsterung. Und euer Russisch hab ich auch sowas von über, sowas von. So satt, ich kann es gar nicht sagen. Wer hätte geahnt, welchen schalen Geschmack es mir in den vergangenen 40 Jahren anhängen würde. Was du auch sagst in dieser Sprache, alles war schon da. Alles hallt nach in tausenden blöden Echos und stinkt nach längst erkalteten Lettern. Fertigkonstruktionen, Bleiguss, ein Sprachrohr quer durch unser Leben verlegt. Immer wolltest du etwas von mir. Schon im Mutterleib, ich war noch nicht mal Mensch, nur so ein halbgewalkter Balk. Da bist du mir auf die Pelle gerückt, hast mir Moralpredigten gehalten, mich mit deinen Mullbinden gewürgt, mit Angst infiziert. Eine Sprache, die immer wie mit Durchsuchungsbefehl kommt, eine Sprache, die immer Recht hat. Weg Russisch, ksch, blecherne Sprache der Wohnraumsverwaltungskommissionen und Pagenkorps, Sprache der großen, klebrigen Literatur, Stimme von Millionen kleiner, in ihrem Alltagszorn eifernden Menschen. Spanisch, das asthmatische Röcheln eines Mörders, irgendeines braven Che-Monsters, das Lachen eines tierschlechter Stierkämpfers. Deutsch, ein bitterer Rettich, der sich einmal als Genie und Übermensch verstanden hat und sich jetzt krampfhaft abstrampelt, um wieder normal zu erscheinen. Französisch? Außen eine halb enthüllste Schrift, innen unansehnlicher Philosophensprech. Polnisch? Der Dünkel zweitklassiger Dichter, der die Wörter schmatzen, schmurgeln und platzen lässt, wie die Würstchen in der Pfanne. Dankeschön.
Ja, eine deutliche Distanzierung von bestehenden Sprachen haben wir hier gerade gehört. Und wer da gesprochen hat, das war eine Figur aus diesem Roman. In der deutschen Übersetzung heißt dieser Mann Oleg Olegowitsch. Wir haben eben auch schon gehört, der wird verhört, er sitzt in einem Behördengebäude in Minsk. Jemand ist gestorben und er soll nun sagen, was passiert ist. Und dieser Oleg Olegowitsch ist im Buch zumindest der Erfinder von Balbuta. Was erhofft er sich von Balbuta, nachdem wir gerade gehört haben, dass all die anderen Sprachen, die er kennt, ihm nicht taugen?
Oleg Olegowitsch, ja, er versucht wirklich eine ideale Sprache zu konstruieren, eine ideale Sprache zu erfinden. Oleg Olegowitsch ist eigentlich ein Misanthrope aus Minsk und ja, wir kennen alle Esperanto und Volapük und alle diesen Sprachen, sie wurden erfunden, um die Leute einander besser verstehen können. Aber Oleg Olegowitsch hatte eine ganz andere Mission. Oleg Olegowitsch brauchte eine Sprache nur für sich selbst. Und Oleg Olegowitsch macht einen fatalen Fehler. Er teilt diese Sprache mit anderen Menschen. Und ich stelle mir in diesem Roman, zumindest in diesem Teil, eine Frage. Ist überhaupt eine ideale Sprache möglich? Ist es möglich, eine Sprache der Freiheit zu bauen? Und die wichtigste Sprache vielleicht, die ich mir stelle, ist, vielleicht ist die Freiheit nur eine Utopie. Und wohin führt eigentlich die Utopie Menschen? Ich denke, letzte 10 Jahre sehr viel über Utopien, Dystopien. Und dieser Roman ist wirklich ein Buch über die Sprache der Macht und über Macht der Sprache. Was macht die Sprache mit uns? Wie ändern wir uns, wenn wir reden, wenn wir sprechen? Und Oleg Olegowitsch versucht, eine Sprache der Freiheit zu konstruieren und er lässt einfach alle Begriffe, die ihm als nicht freier weg. Also im Balbuta zum Beispiel gibt es kein Wort wir, weil wir bedeutet immer eine Spekulation, Spekulation mit dem Kollektivismus, mit der Solidarität, mit allen diesen Konzepten. Oleg Olegowitsch braucht kein wir. Oleg Olegowitsch sagt, wir sind Menschen und jeder hat seine eigene Verantwortung. Also hinter diesem Wir dürfen wir nicht uns verstecken. Ja? Es gibt kein Wort Wir, es gibt zum Beispiel keine Geschlechter in dieser Sprache. Oleg Olegowitsch verzichtet alles, was die Sprache patriarchal macht. Er verweigert einfach alle Hierarchien in dieser Sprache. Aber ich glaube, er scheitert mit dieser Idee. Und am Ende des ersten Teils kommt eine Katastrophe vor. Alle Leute, die in diese Geschichte eingemischt sind, sie enden eigentlich sehr, sehr tragisch.
Das stimmt. Das ist sehr spannend zu lesen, wie er diese Sprache erfindet und was für Regeln er da aufstellt. Ein paar haben wir gerade schon gehört. Er versucht wirklich, diese ideale Sprache zu erschaffen. Es gibt keinen Superlativ, es gibt kein Wort für richtig. Es gibt auch so ein schönes Sprichwort auf Balbutisch, Onk Balbask Bimfu zu Saubau Gott, Naida Bimfu zu Laputko. Das heißt, ein Balbutaner erschuf sich einen Gott, aber es wurde ein Kätzchen.
Genau.
Also das ist so der Geist dieser Sprache. Wie schwierig war das, Herr Bacharewitsch, das zu erfinden? Oder wie viel Spaß hat Ihnen das gemacht?
Ich bin mit Sprachen besessen. Ja. Ich lerne verschiedene Sprachen sehr, sehr gern, wie eigentlich Julia, meine Frau und Kollegin. Belarus ist überhaupt ein mehrsprachiges Land. Das Russische ist die Sprache der Macht, die Sprache der Bürokratie, die Sprache der Diktatur, die Sprache der Propaganda, aber auch die Sprache des großen Imperiums im Osten. Aber das Belarussische ist die Sprache des Widerstands, die Sprache unserer Bestätigung unserer nationalen Identität, ein wichtiges Kennzeichen, dass wir Europäer sind, dass wir keine Russen sind. Aber Oleg Olegowitsch, ihm ist das alles egal. Er braucht eine reine Sprache, eine neugeborene Sprache. Eine Sprache zu erfinden ist eigentlich kinderleicht. Im Wörterbuch Balbuta gibt es viele Wörter, die ich einfach so ausgedacht habe. Also ich saß einfach und ich dachte, versuchen Sie bitte mal zu Hause, in Einsamkeit, ganz ruhig, schließen Sie bitte Augen und stellen Sie bitte vor, was kommt. Ich brauche ein Wort zum Beispiel für die Straße. Und dann, welche Töne kommen dann? Welcher Klang ist in der Luft? Das ist wirklich eine sehr interessante Aufgabe. Das ist ein spannendes Spiel. Literatur ist überhaupt ein großes und ein sehr spannendes Spiel. Man vergisst das sehr häufig. Literatur ist immer so ernst. Ja? Literatur ist vor allem ein Spiel. Und schon weiter, Literatur ist eine Philosophie und Literatur ist eine große Idee. Aber vor allem zuerst ist Literatur ein Spiel. Lassen wir uns einfach spielen.
Waren Sie inspiriert, Herr Bacharewitsch, von anderen Kunstsprachen? Es gibt ja einige, Esperanto haben Sie schon genannt, Volapük gibt es. Dann gibt es natürlich für Menschen, die Star Trek kennen, zum Beispiel Klingonisch oder dieses High Valyrian in der Serie Game of Thrones. Also es gibt einige Kunstsprachen. Es ist ganz interessant, sich da so ein bisschen einzulesen. War das für Sie eine Inspiration?
Esperanto, die Sprache Esperanto finde ich nicht so interessant, aber natürlich ist Esperanto sehr erfolgreich. Volapük ist schon viel interessanter als Esperanto. Das ist wirklich ein verrücktes Experiment und ich versuchte mal Volapük zu lernen und das ist unmöglich. Aber wir sind Belarusen, wir sprechen Belarusisch natürlich, wir können Russisch sprechen, wir verstehen sehr gut Ukrainisch, wir verstehen Polnisch, ohne die Sprache zu lernen. Ich spreche ein bisschen, ein kleines bisschen Deutsch, aber eigentlich leben wir immer in dieser Umgebung von Sprachen. Also die Sprachen sind immer da, sie klingen immer in meinem Kopf.
Ein bisschen Deutsch ist natürlich ein freundliches Understatement. Sie haben zum Beispiel auch Hans Magnus Enzensberger aus dem Deutschen ins Belarussische übersetzt.
War schon lange her.
Steht trotzdem zu lesen über Sie und es ist ja auch wohl passiert. Wilhelm Hauff haben Sie übersetzt, Gedichte von Jan Wagner. Wie geht's Ihnen denn mit dieser Sprache Deutsch? Also wir haben ja gerade gehört, der Alek Alekowitsch nennt das Deutsch einen bitteren Rettich.
Das sagt Alek Alekowitsch
nicht. Hat nichts mit Ihnen zu tun.
Ich habe damit nichts zu tun.
Da distanzieren Sie sich.
Verantwortlich. Ja.
Aber wie sind Sie denn zum Deutschen gekommen? Also,
das ist eine spannende Geschichte, wirklich. Ja, in einer sowjetischen Schule habe ich Deutsch gelernt, zuerst. Also 50, 60, 70% der Schüler lernten Englisch. Und ich hatte Glück, meine Schule war nicht so gut, deswegen musste ich Deutsch in der Schule lernen. Und das war mein erster Kontakt mit der deutschen Sprache. Es war 1985. Und also nach der Schule hatte ich eine sehr, sehr lange Pause. Und erst 2001, 2002 kam eine Gruppe deutschen Studenten nach Minsk. Und ich habe viele Deutsche kennengelernt. Und dann emigrierte ich nach Hamburg 2007 und ich habe in Hamburg 6 Jahre gelebt als Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Ja, und wir haben nicht so viele Belarussen, die wirklich aus dem Deutschen übersetzen können. Also es ist nicht nur meine Entscheidung, sondern das ist eine Mission des belarussischen Künstlers.
Es hat 6 Teile, das habe ich eben schon gesagt, verschiedene Zeitebenen, sehr viele Figuren, die können wir heute nicht alle kennenlernen, aber einige tauchen eben, wie gesagt, immer wieder auf. Es gibt Motive, die immer wieder da sind, zum Beispiel eine Graugans, eine Feder, auch immer wieder Anspielungen auf Nils Holgersson, den Traum zu schrumpfen und auf dem Rücken einer Graugans einfach davon zu fliegen. Es ist auch sehr poetisch. Und zwischen diesen einzelnen Teilen gibt es immer ein Gedicht und eins davon hören wir jetzt. Und das ist das einzige, das auf Balbuta geschrieben ist. Das heißt Legoing Klinkutima.
Genau. Legoin clincutima. Acco clincuta deu natuso tau, taino balbutica da uima sau onoe scutoe du tributima, da broe dina gramutima sau niocus nicau, obutau tau, legoe da samoe, da uspragutima tau bupavuso mau comut conoe. Clincutima legoin, tau ufiutima acco, da nuo quae da bif alluso ni istuta, ducoio da rucoio tau stogou, calau tau buligoe quae balbuta, da bus progutima, scamuta tau ocusu, minutima oiaf butau tacusu, psautima gremuta, da craputa, strilo natutima, sau bim primusu tau. Dankeschön. Danke. Uima Augelemu. Uima Augelemu ist vielen Dank auf Balbuta.
Ist auf jeden Fall sehr musikalisch, wenn Sie das so vortragen. Man merkt, wie leicht Ihnen das inzwischen über die Lippen geht. Ich habe tatsächlich mich versucht, mit dieser Grammatik und dem Wörterbuch an eine Übersetzung zu machen. Die lese ich jetzt nicht komplett vor, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, das erste Kapitel heißt ja, wir sind leicht wie Papier. Und Legoin clincutima heißt das, glaube ich, auch, ne? Weil clincuta heißt ist, Papier.
Also buchstäblich, also ist leichter als
Papier. Leichter als Papier. Also die Sprache entwickelt auf jeden Fall wirklich ein Eigenleben. Es gibt einen Webblog von Ihnen auf Balbuta. Es gibt da unter anderem zum Beispiel eine Übersetzung von Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius ins Balbutische. Es gibt ein Lied der tschechischen Musikerin Vesna Kaceres. Die hat ein sehr zartes, poetisches Lied zu diesem Gedicht gemacht, das wir gerade gehört haben. Und es gibt sogar ein komplettes balbutanisches Album von einer Band. Also eine Theaterversion gibt es auch. Es hat schon ein sehr großes Eigenleben entwickelt. Und in Belarus, soweit ich weiß, ist dieses Buch auch ein richtiges Kultbuch, oder? Wie waren denn die Reaktionen damals, als es erschien? Es ist schon 2017 dort erschienen.
Als das Buch erschien, ja, war das wirklich ein Ereignis im literarischen Leben. Es war ein anderes Leben. Es war 2016, 2017 und es war die Zeit, als wir noch relativ frei etwas in Minsk machen konnten. Die Reaktionen in Russland und in Belarus, sie waren sehr unterschiedlich. Also in Russland, ich habe diesen Roman selbst ins Russische übersetzt und der Roman war auf der Shortliste des Preises Bolschaja Kniga, das große Buch, aufgegangen. Und die Russen, so die Reaktionen waren so polarisiert, sehr unterschiedlich. Die russischen Nationalisten sagten damals Hände weg von der russischen Sprache, Herr Bacharewitsch. Und die russische Intelligenz war begeistert, ja, das Buch wurde sehr gut rezensiert. Also hier muss man verstehen, also Russland ist ein riesengroßes Imperium und in Russland gibt es wirklich sehr viele Leute, die über Literatur interessant schreiben. Es gibt viele Autoren, es gibt wirklich Konkurrenz. Unsere belarussische Literatur ist eine kleine Literatur, kleine, aber europäische.
Wie kam denn dann der Umschwung? Also jetzt im Januar wurde ja Alexander Lukaschenka zum 7. Mal, soweit ich weiß, wieder gewählt. Er ist seit Jahrzehnten an der Regierung. Die Wahlen sind nicht frei und es gab 2020 diese Niederschlagung der Proteste. Das war das Jahr, in dem Sie und Ihre Frau das Land auch verlassen haben. Und dann wurde dieses Buch verboten. Es wird als extremistisch bezeichnet. Wie erklären Sie sich das, dass das dann erst kam? Also wie würden Sie die Geschichte dieses Buches beschreiben?
Am 8. April 2021 wurde die neue Auflage des Romans an der Grenze zwischen Litauen und Belarus vom belarussischen Zoll beschlagnahmt. Und dann hat eine besondere Kommission dieses Buch als extremistisch eingestuft. Und seither ist das Buch in Belarus verboten und noch ein Roman von mir, das letzte Buch von Herrn A., ist auch so offiziell verboten. Aber in Wirklichkeit sind alle meine Bücher in Belarus verboten. Und weder ich noch mein Verleger wurden gerichtlich vorgeladen. Also wie war das Gericht, wissen wir überhaupt nicht. Ich glaube, es war so wirklich schnell, anonym und wie im Theater, wie im Kafka-Roman, der Prozess. Ich weiß genau, dass alle meine Bücher aus allen Bibliotheken und aus allen Buchhandlungen rausgeworfen ist, einfach aus dem Verkehr entfernt. Das weiß ich genau. Ich weiß aber nicht so genau, dass meine Bücher werden verbrannt, zum Beispiel in Belarus. Und es gibt noch einen Weg, Bücher zu vernichten, und dieser Weg ist ökologischer, also nachhaltiger. Die Bücher werden unter die Erde vergraben.
Begraben. Ja.
Also mit einem Traktor zum Beispiel. So funktioniert es. Aber diese Information kann ich nicht überprüfen. Also ob das wirklich so ist. Ich lebe in Belarus seit 2020 nicht mehr.
Es hat natürlich sehr viel freiheitliches Denken. Also es gibt dystopische Szenarien über die Zukunft von Belarus, in dem Sie sprechen von einem großrussischen Reich. Es geht um neue Mauern, um neue eiserne Vorhänge. Es geht um Unterdrückung und Zensur. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben nie genau erfahren, warum es nicht verboten ist.
Ja, ich habe natürlich meine Gedanken, also meine Vermutungen. Ja, was passiert und warum? Ja, es kann sein, dass das Wort Europa auf dem Cover so gefährlich war. So. Die Zensoren in Belarus, sie haben wirklich viel Angst vor Europa und auch vor dem Wort Europa haben sie Angst, als ob Europa wirklich eine gefährliche Krankheit ist, eine Infektion oder ein Verbrechen. Ja, vielleicht haben Sie das Wort gelesen und haben entschieden, nein, Europa kommt nach Belarus nicht, auf keinen Fall. Es kann sein, dass Sie wirklich zwei Teile des Buches gelesen haben und im zweiten Teil ist wirklich eine Dystopie. Ich schreibe über das Jahr 249 und Belarus ist von Russland eingegliedert, erobert, Belarus existiert nicht mehr. Ich schreibe in diesem Buch über den Krieg, das Russische Reich beginnt dieser Krieg und das Russische Reich führt den Krieg gegen die Nachbarländer, gegen Europa, gegen die ganze Welt eigentlich. Ja, es gibt diesen eisernen Vorhang. Ja, dieser Roman ist wirklich eine traurige Prophezeiung und es tut mir leid, aber es ist wirklich wahr.
Umso besser, dass das Buch jetzt hierzulande mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr gelesen wird. Vielleicht noch mal zum Titel Europas Hunde. Sie haben es ja selbst gesagt. Es gibt ein Motto vorweggestellt. Das ist ein Gedicht von Auden in Memory of William Butler Yeats. Und da kommt tatsächlich The Dogs of Europe and They Bark vor. Warum haben Sie dieses Gedicht vorweggestellt?
Ich weiß nicht. Muss ich jetzt lügen oder muss ich Wahrheit sagen?
Natürlich die Wahrheit.
Die Wahrheit, okay, ja. Die Wahrheit. Die Wahrheit war so, zuerst habe ich den Titel Europas Hunde, dem Roman, gegeben und dann waren wir mit Julia auf der Datscha von meinen Eltern und in der Bibliothek in diesem Haus, 30 Kilometer von Minsk, ist eine Bibliothek, unsere Bibliothek. Und Julia nahm einfach, ja, sie hat einfach ein Buch genommen aus dem Regal und es war ein Gedichtsband von Auden. Und Julia hat das Buch ausgeschlagen, ja, und sie hat gesagt, schau mal, ja, All the Dogs of Europe Bark. Ja, und ich habe gesagt, danke, liebe Julia, wir machen das wie ein Epigraph zu diesem Roman. Und für die Journalisten habe ich eine Erklärung. Schon ja, 7, 8 Jahre erzähle ich den Journalisten, was der Titel bedeutet. Und natürlich kann ich auch heute diese Geschichte teilen. Also ja, Europas Hunde, sage ich immer, sind die Belarussen. Und die Belarussen sind für Europa wie Hunde. Die Menschen mögen Hunde. Menschen lieben Hunde. Hunde sind schön, Hunde sind süß. Also wir haben Hunde als unsere Haustiere sehr gern. Ja, aber Verstehen wir wirklich, wer Hunde sind? Verstehen wir, was sie denken, wovon sie träumen, wie sie sprechen? Verstehen wir die Sprache der Hunde? Nein. Also Europa und Belarus, die Belarussen haben, zumindest Belarussen hatten früher viel Liebe, viel Respekt für ihren Kampf gegen die Diktatur, gegen das Regime, aber es war immer Liebe ohne Verständnis. Also wie Kinder, wie Haustiere, so fühlten wir uns früher. Und jetzt ist die Situation natürlich, ja, jetzt haben wir komplett andere Situation.
Sie haben dieses Buch ja 2017 geschrieben. Und manchmal hat Literatur ja wirklich so etwas Prophetisches, dass man Tendenzen aus der Gegenwart erkennt, nimmt und die dann verarbeitet. Geht Ihnen das manchmal so mit Ihrem Buch, dass Sie denken, oder hatte ich ja irgendwie den richtigen Riecher, weil so in die Richtung geht es ja wirklich gerade?
Also wir Belarussen, Ukrainer, die Litauer, die Letten, die Esten, wir verstanden schon in den 90er Jahren, wozu das alles kommt. Wir hatten nie Illusionen, was das Russische Reich passiert. Das ist unmöglich, ein demokratisches Imperium. So etwas gibt es einfach in der Welt nicht. Entweder Imperium oder die Demokratie. Und Russland war immer ein Imperium. Das liegt also im Grunde dieses Landes. Russland kann nicht anders existieren als ein Imperium. Und wir haben mehrmals versucht, die Welt zu warnen. Wir schickten diese Warnsignale in die Welt, aber wir sind so klein, wir sind so unsichtbar. Wer hört zu? Wer hat Wille, wirklich Osteuropa zu hören? Und dieser Roman ist auch eine Warnung, aber das ist nur meine Warnung. Es gab mehrere Warnungen, und Putin und die Russen, sie haben wirklich die westlichen Politiker, westliche Gesellschaft so eingeschläfert. Und nach 2020, nach dieser Vollinvasion in die Ukraine, fangen die Leute im Westen an, etwas wirklich zu verstehen, was Russland ist und was für eine Gefahr war immer da im Osten. Und eigentlich für mich ist das keine Prophezeiung. Wir warteten darauf, schon seit 1992. Wir waren jung, aber der russische Imperialismus, der russische Chauvinismus und der Putinismus, sie waren immer da. Niemand wollte darüber etwas wissen. Ja, ich habe heute ein paar Bücher dabei, und das ist das Buch von Julia Timofejeva, von meiner Frau, die heute da ist. Das ist der Lyrikband Der Angststein. Ich finde dieses Buch für unsere Literatur und überhaupt für europäische Literatur sehr, sehr wichtig. Julia formuliert in diesem Buch als Dichterin, als Autorin sehr wichtige Sachen, die wir wirklich für uns heute wichtig sind im Moment. Sie sind aktuell, aber trotzdem sehr schön, sehr poetisch formuliert. Für mich war dieses Buch wirklich eine große Entdeckung, etwas Neues, was aus der belarussischen Literatur gekommen ist. Und Der Angststein, das heißt ein Gedicht von Julia. Und die ersten Zeilen würde ich gerne zitieren. Ich habe Angst. Ich bin daheim. Ich finde das sehr tief, und das beschreibt die Lage, wo wir heute sind, am besten. Besser als ein großes Buch, ein riesengroßer Roman. Ich habe Angst, ich bin daheim. Ja, Der Angststein von Julia Timofejeva. Und ja, ich wollte auch ein paar Worte heute zu anderen Büchern sagen. Und ich habe im Januar ein Exemplar von der Biografie einer großen Stadt von Jens Biski gekauft, und ich bin wirklich fasziniert. Ich lese dieses Buch jeden Abend, und ich habe schon 500 Seiten geschafft, aber es gibt noch 500. Also nur die Hälfte des Buches habe ich geschafft. Und das ist wirklich ein tolles Buch. Und über dieses Buch kann ich heute nicht so viel sagen. Ich bin noch auf dem Weg. Aber dieses Zitat hat mich wirklich beeindruckt aus diesem Buch. Berlin ist dazu verdammt, immer fort zu werden und niemals zu sein. Über diese Worte dachte ich sehr, sehr lange. 2, 3 Wochen. Was soll das bedeuten?
Ich glaube, wir müssen das Format irgendwann fortsetzen, Herr Bacharewitsch. Bücherslam, Empfehlungsabend mit Ihnen. Ich glaube, da würde Ihnen noch einiges einfallen. Ich möchte mich verabschieden mit einem Satz auf Balbutisch, nämlich Balbu Aku Tau Aluzu, sprich, wie du willst. Vielen herzlichen Dank, Herr Bacharewitsch, für diesen Abend.
Vielen Dank.
Danke.
Bussa Moja.
Anne Dore und Alchjard Bacharewitsch waren das über den Dächern von Berlin in unserem rbb-Kultursalon. Sie haben über den Roman Europas Hunde gesprochen. Ja, Anne Dore, mit welchem Eindruck oder mit welchem Gefühl bist du denn aus diesem Gespräch gekommen?
Ja, wieder sehr bewegt und bereichert und begeistert, dass ich diesen tollen Job machen darf und immer wieder mit Autorinnen und Autoren sprechen darf. Es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, dass Alchjard Bacharewitsch sich in Berlin so wohl fühlt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er jetzt seit so vielen Jahren im Exil lebt und eben nicht zurück kann nach Minsk im Moment. Es kamen auch sehr viele interessierte Fragen aus dem Publikum noch danach. Die Bücher am Büchertisch, wir hatten einen vor Ort, die gingen auch gut weg. Und beide, Alchjard Bacharewitsch und seine Frau Julia Cimafieva, saßen noch eine ganze Weile da und haben signiert und mit den Leuten gesprochen. Also ich wünsche diesem Buch wirklich sehr viele Leserinnen und Leser. Ich hoffe, dass sich niemand abschrecken lässt von diesem schieren Umfang, weil es eben so dick ist, fast 800 Seiten lang. Aber es macht wirklich großen Spaß, sich in diesen Kosmos zu werfen, sich darauf einzulassen, inklusive dieser Kunstsprache Balbuta.
Das klingt auf jeden Fall anspruchsvoll, aber auch sehr lohnenswert.
Auf jeden Fall.
Der Roman von Alchjard Bacharewitsch, Europas Hunde, ist von Thomas Weiler übersetzt worden, bei Fulland und Quist erschienen und hat 744 Seiten und die kosten 36 Euro. Und am 26. März zum Auftakt der Leipziger Buchmesse wird dem Autor für dieses Buch der Preis zur europäischen Verständigung verliehen.
Ja, das war unsere Literatursendung Orte und Worte, zu hören, unter anderem bei Apple Podcasts und in der ARD Audiothek. Und da gibt es natürlich auch viele andere Podcasts, nicht nur zum Thema Literatur. Tschüss für heute, ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.